Liebe Brüder und Schwestern, hier oder an den Bildschirmen, stellt euch vor, für einen Moment, ihr lebt in einem Land, das ganz von Gott regiert wird, in einer Theokratie, also in einer Gottesherrschaft. Gott selbst ist der Bundespräsident oder der König. Die Regierung ist Gottes Regierung und erfüllt seinen Willen. Es gibt in diesem Land natürlich kein gefährliches Virus mehr, das unsere Gesundheit bedroht. Es gibt überhaupt keine ernsthaften Krankheiten mehr. Keine Ängste, keine Schmerzen, kein Leid, kein Tod. Alle Menschen, alle Bürger in diesem Land leben in Frieden miteinander und unterstützen sich gegenseitig. Die Liebe zueinander bestimmt ihr ganzes Sein. Auch die ganze Natur, die Wälder, Wiesen und Flüsse, die Tiere im Wasser und auf dem Land können sich entfalten und entwickeln und leben in Harmonie. Niemand wird unterdrückt, keiner muss Hunger leiden, jeder empfindet sein Leben als gut, erfüllt und sinnvoll. Gottes Gegenwart erfüllt unser Leben, jeden Tag eine Ewigkeit lang. Wäre das nicht wunderbar? Steckt diese heile Welt nicht irgendwie als Ursehnsucht, als eine Art Traum in uns allen? Das wäre doch die Lösung, wenn alles das, was uns hier belastet und Mühe macht, endlich aufhören würde. Wenn Gott die Herrschaft übernehmen würde und dann endlich alles gut wird und wir in diesem wunderbaren Friedensreich leben könnten. Die Bibel lässt die Vision von einem solchen Land oder einer solchen Welt an ganz verschiedenen Stellen aufleuchten. Ganz am Anfang in der Schöpfungsgeschichte, das Paradies, die Welt, wie sie von Gott geschaffen wurde. Oder die Schilderungen mancher Propheten, wenn zum Beispiel Jesaja vom wunderbaren und harmonischen Friedensreich des Messias schreibt. Und nicht zuletzt die Vision vom neuen Jerusalem, das in der Offenbarung beschrieben ist, auf den letzten Seiten der Bibel. Da wird unter anderem verheißen, Gott wird alle Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Und Jesus, spricht Jesus in seiner Verkündigung auch von dieser neuen Welt, redet er auch von diesem Friedensreich, in dem es kein Leid mehr gibt und das allein von Gott regiert wird. Ja, er tut es, aber anders als viele es erwartet hatten. Der Begriff Reich Gottes oder Königreich Gottes spielt nämlich in der Verkündigung von Jesus eine ganz wesentliche und zentrale Rolle. Allein im Lukas-Evangelium kommt der Begriff über 30 Male vor, mehr als die Begriffe Liebe oder Freiheit oder Frieden. Im Neuen Testament kommt der Begriff Reich Gottes 52 Mal vor und der parallele Begriff Himmelreich ist genauso gleichwertig 28 Mal vor. Jesus war es offensichtlich wichtig, seinen Jüngern von diesem Reich zu erzählen und dazu beitragen, dass dieses Reich kommt und verwirklicht wird. Reich Gottes war Jesus' Hauptthema in seinen Reden und Handeln. Die Wichtigkeit des Reiches Gottes kommt dann darin zum Ausdruck, dass Jesus es zum häufigsten Inhalt seiner Gleichnisse machte. Von den 38 Gleichnissen, die wir so in der Bibel haben, sind 10 Gleichnisse von Jesus erzählt, die mit dem Friedensreich zu tun haben. Und das tut er auch gleich am Anfang unseres Mustergebets, dem Vater unser. Der zweite Satz oder die zweite Bitte dieses Gebets heißt nämlich, dein Reich komme. Diese 3 kurze Worte sind also der Bibeltext für die heutige Predigt. Unser Mustergebet, Jesus leitet es mit den Worten ein, so sollt ihr beten, ist gerichtet an die Jünger oder an uns. Alle unsere Gebete sollen also an den Bitten des Vaters unters ausgerichtet werden. Dieses Gebet, ja, soll praktisch wie eine Leitschnur uns gegeben sein und dienen. Evangelium nach Matthäus 6 sehen wir dieses bekannte Gebet stehen. Unser Vater, aber im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das Vaterunser oder das Gebet des Herrn genannt, gehört zu den wenigen noch bekannten Texten unserer christlichen Tradition. Bei Beerdigungen wird es meist mitgesprochen von Menschen, die die Kirche schon lange verlassen haben. Und bei denen, die nur zuhören, hat man manchmal den Eindruck, die Worte sind noch halbwegs vertraut. Was für ein Geschenk. Was beten wir eigentlich, wenn wir diesen Satz beten? Dein Reich komme. Bedeutet das vielleicht, wir bitten Gott darum, dass er bald ein Ende macht mit diesem bedrohlichen Virus, das wir nicht bändigen können und das unser Leben so stark beeinträchtigt. Dein Reich komme, das heißt dann, Herr, mach endlich Schluss mit dem Krieg in der Ukraine, Schluss mit dem Regime in Moskau, das die ganze Welt mit Atomwaffen bedroht, Schluss mit Corona. Wir haben genug, es reicht. Die Virologen sind am Ende, die Politiker auch. Dann musst du es machen, Herr Vater. Das liegt ja nahe, dass wir das so beten. Dein Reich komme. Und es ist sicher nicht falsch. Wir flehen in unseren Gebeten also zu Gott und rufen, Gott, greif endlich ein in die Geschichte. Herr, setze durch, vertreibe den Satan und das Böse aus dieser Welt und übernimm du die Herrschaft, dass es endlich gut werde. Wir wünschen uns so schnell wie möglich das Friedensreich des Messias, von dem der Prophet Jesaja vorgeschwärmt hat, oder das neue Jerusalem ohne Tränen und Leid aus der Offenbarung. Das wäre doch so etwas Ähnliches wie das Gebet, das die Bibel abschließt. Da finden wir nämlich eine Bitte, die von vielen Christen bis heute gebeten wird und die heißt, komme bald, Maranatha, Herr Jesus. Wer so betet, der hofft auf ein baldiges Eingreifen Gottes und die Erlösung von den Lasten und Katastrophen in der jetzigen Welt, Flüchtlingskrise, Natur und alles, was dazu gehört. Wenn Jesus endlich als der große Weltenherrscher wiederkommt, so wie er es versprochen hat, dann wird es endlich alles gut. Aber wenn das Gebet dein Reich komme, genau das und nur das bedeutet, das könnte meine Predigt heute hier und hier eigentlich an dieser Stelle schon zu Ende sein. So nach dem Motto, lasst uns doch miteinander beten, dass Jesus bald wiederkommt und sein Reich auf dieser Erde aufrichtet. Also wir können, auch an dieser Stelle gesagt, können wir nicht unserem Vater im Himmel vorschreiben, dass er das und das und das tun soll, was er eigentlich geplant hat. Wir sollen uns davor hüten. Und der Masterplan Gottes ist, und das sagt uns Jesus in den Evangelien auf verschiedene Weise, dass Gott diese Welt in ihrer Verderblichkeit dennoch nicht fallen lässt und dass sie immer noch der Schauplatz ist, an dem sich Gottes Ratschluss vollzieht. Gott hat nicht im Sinn, diese Welt preiszugeben. Und er denkt an ein persönliches Eingreifen. Deswegen kam Jesus ja auf diese Welt, auf diese Erde, als Mensch, als König, als Gott, um zu retten. Beim Wort Reich denken wir zunächst mal, ja, das ist so eine Übersetzung vom Luther, denken wir an ein Gebiet eines Staates, zum Beispiel an Frankreich oder Österreich. Vielleicht denken wir auch an die vergangenen Großreiche wie das Deutsche Reich, das Römische Reich oder das Reich des Alexander den Großen. Ein Reich bezeichnet man immer für ein bestimmtes Gebiet, ein Territorium, einen Herrschaftsbereich. Soweit eben die Macht Alexanders des Großen oder der andere Herrscher richte. Auch das alte Israel war so ein Reich. Darum finden wir auch ein entsprechendes Wort im Alten Testament. Wir können es auch mit Königsherrschaft übersetzen. Der Bereich ist vielleicht die bessere Variante, also Gottes Bereich, soweit die Macht des gerade regierenden Königs reichte. Zu Pilatus sagte Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er hat nicht gesagt, ist nicht in dieser Welt, aber ist nicht von dieser Welt. Das heißt nicht, dass Gottes Reich nicht in dieser Welt ist. In diesen Worten liegt die große Spannung zwischen Gottes Herrschaft und weltlichen Herrschen. Regieren, Reich, eine Spannung sowie Konfliktstoff für Jahrhunderte. Der Staat Israels, der heute 75 Jahre sein Jubiläum feiert, der Staat Israel vor Jesus, ist das einmalige, einzige Beispiel dafür, dass Gottes Reich und weltliche Herrschaft identisch sein sollen. Seit dem Wort ihres Herrn zu Pilatus sind Christen grundsätzlich eigentlich, ja, herrschaftskritisch. sei es, ob es jetzt ein römischer Kaiser, den Fürsten der Reformationszeit, neuzeitlichen Diktaturen oder einem islamischen Staat gegenüber kritisch, auch sobald irgendetwas in dieser Welt auf einmal Kultusstatus bekommt. Reiche dieser Welt zerfallen wie Burgen aus Sand, heißt es in einem Lied. Ja, wenn wir an die Herrschaftsbereiche denken, ja, manche Königreiche hatten vielleicht 300 Jahre, die andere 70 Jahre, die andere Länder, also die andere Herrscher 40 Jahre. Ich denke jetzt an das Sowjetreich, an die DDR 40 Jahre oder auch dieses Putins Reich, das heute eigentlich die ganze Welt bedroht, auch die Ukraine bedroht. Diese Reiche zerfallen wie Burgen aus Sand. Ja, sie haben eine bestimmte Zeit und dann sind sie weg vom Fenster und das wird kommen. Und da muss ich kein großer Prophet sein. Diese Staaten, die haben sich zum Teil auch von innen aufgefressen. Ja, die Staaten oder die Länder oder die Reiche, die zerfallen wie Burgen aus Sand, aber unser Jesus, der kommt und der bleibt ewig. Dein Reich komme. Was Jesus gepredigt hat, lässt sich im Grunde sehr einfach zusammenfassen. Die Zeit ist erfüllt, die Herrschaft Gottes nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium, steht in Markus 1. Die Herrschaft Gottes, das Himmelreich ist nahe. Jesus gebraucht ein religiös-politisches und besetztes Wort seiner Zeit, ruft aber nicht wie die Zeloten damals zum Aufruhr des Volkes zu einer Revolution, sondern ja, er bestätigt auch nicht die althergebrachte Denk- und Lebensmuster seines Volkes, in denen sich die Pharisäer bewegen. Gott ist an der Geschichte, Gott ist auch der Herr der Geschichte und Gott bestimmt auch, wann die Reiche zerfallen und wann die Reiche zu Ende gehen. Auf die Frage, sagt er, auf die Frage von den Pharisäern, sagt Jesus, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist für Jesus also sowohl gegenwärtig sowie zukünftig. Ist er ein erstes wichtiges Ergebnis unserer Überlegungen. Weil mit ihm die Herrschaft Gottes anbricht, mit dem Wort, das er den Menschen sagt, mit den Heilungen, die er vollbringt, mit den Mahlzeiten, die er bei den Zöllnern und Sündern hält. Darum lehrt Jesus seine Jünger sogleich das Beten, dein Reich komme. Obwohl mit ihm die Herrschaft Gottes schon jetzt da ist, muss sie sich in dieser Welt mitten unter euch durchsetzen. Darum das Gebet, dein Reich. Wie oft bewegen wir uns in unserem Reich, im Beruf, zu Hause, mein Reich, mein Bereich, meine Welt, unser sündhaftes Wesen, in dem wir noch leben, ist von Hass, Unreinigkeit, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Feindschaft und dergleichen gegen Gott geprägt. Deswegen sollen wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehen. Gottes Reich muss als erstes Mal bei uns ankommen. Im Reich Gottes sein heißt, den Willen Gottes gehorsam sein. Sobald wir das erkannt haben, erkennen wir auch das Reich Gottes nicht ursächlich, was mit Völkern, Nationen und Ländern zu tun hat, sondern mit jedem Einzelnen von uns. Ja, das Reich Gottes ist das Allerpersönlichste, was es gibt, wie ein Gebet. Nur wenn jeder Einzelne sich für das Reich Gottes entscheidet, wird es Wirklichkeit. In China beteten die Christen, Herr, erwecke deine Kirche, indem du bei mir beginnst. Diesen Satz könnten wir auch mit gutem Recht ändern und so sprechen. Dein Reich komme zuerst zu mir. Um das Reich Gottes zu bitten, heißt zu beten, dass wir unseren Willen vollständig dem Willen Gottes unterordnen. Demut, Glaube und Liebe, Wiedergeburt und Beharrlichkeit sind Bedingungen für den Zutritt zu diesem Reich. In Johannes 3 steht sogar ein Wort, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Dein Reich komme. Kürzer als diese Bitte kann man das ganze Evangelium nicht zusammenfassen. Jesus macht wahr, was er in der Bergpredigt zu den Jüngern sagte. Beim Beten nicht plappern, nicht betteln, sondern beten. Viele Worte machen wie die Heiden, ist nicht das, was ich euch lehre. Gott weiß ohnehin, was wir nötig haben, ehe wir beten. Mitten unter euch. Jesus sagte zu den Pharisäern damals: Schaut euch mal um, stellt doch fest, dieses Reich ist mitten euch, unter euch. Die Lahmen gehen, die Blinden sehen, die Aussätzigen werden gesund. Macht doch die Augen auf. Ja, auch wir sind gefordert, also diese Augen aufzumachen und festzustellen, was in dieser Welt passiert und was in dieser Welt schon geschehen ist. Auch die Gemeinde hier vor Ort, heute, wie wir Gottesdienst feiern, diese hörende, betende, singende Gemeinde hier feiert nicht sich selbst. Sie erlebt Gottes Reich jetzt und hier in der Gestalt von Kirche, Gemeinde, mitten in der Welt. Sonntags wie alltags. Ohne uns, ohne diese Gemeinde, ohne diese viele Gemeinschaften und weltweit, mit dem Vorzeichen für eine neue Welt, wird Gottes Reich mitten unter uns nicht sein, nicht werden, nicht wachsen. Auch das sollen wir lebenspraktisch wissen. Er beruft uns, durch seine Gemeinde sein Reich zu bauen, hier vor Ort und weltweit. Schaut euch um, sagt er den Pharisäern. Klein angefangen, mit paar Fischern, und schaut mal, wie dieses Reich gewachsen ist, wie es sich bewegt, wie es sich entwickelt. Die Geschichte lehrt uns, was alles so passiert ist in der Welt. Ich denke oftmals an die vielen Missionare, die ausgesandt wurden, wie viele Pastoren gegangen sind weltweit oder Christen weltweit gegangen sind in die entlegenste Ortschaft und haben Gottes Wort gepredigt, sind Gemeinden entstanden. Ich denke oft an Bewegungen aus Deutschland heraus, geschichtlich gesehen, die sind dann nach Russland gezogen, in dieses Riesenreich, nach Mittelasien, weil sie auch gehört oder gedacht haben, dass Christus dort in den Feldern Mittelasiens zur Welt kommt. Es ist natürlich so nicht geschehen, aber das Evangelium ist eigentlich nach Mittelasien gekommen, nach Sibirien gekommen, wo normalerweise kein Christ so gehen würde. Und es entstanden weltweit und entstanden dort Riesengemeinden, die zum Segen für dieses Land, für diese Bereiche geworden sind. Vielleicht breitet sich auch die Mission auch in unserer Gegend, vielleicht nicht so in unserer Gegend aus, aber weltweit kommen viele Menschen zum christlichen Glauben, besonders in Asien, in islamischen Ländern, in der Ukraine. Ich bin in einer Mission tätig, Licht im Osten, und nächsten Samstag haben wir ein Missionsfest. Zu dieser Mission nach Korntal kommen Missionare aus der Ukraine, aus dem ganzen Osten, und die berichten von den Gründungen der Gemeinde. Und das ist immer ein Wunder zu hören, wie Gott seine Gemeinde baut weltweit. Alleine spricht man von 70.000 Entscheidungen für Jesus weltweit pro Tag. 70.000, man kann es sich gar nicht vorstellen. Pro Woche entstehen bis zu 1.000 neue Gemeinden. In Südamerika ganz stark baut man Bibelschulen für einheimische Stämme der Indios. Durch den Krieg in der Ukraine ist die Nachfrage nach geistlicher Literatur so ungebrochen. Ich habe einen Bericht gelesen, dass es werden Lebensmittelpakete verteilt an Kinder, nicht nur an der Front, sondern auch in der Ukraine, aber auch an Menschen, an ältere Menschen, die besonders unter dem Krieg leiden, die Kinder. Und so wurde in einer Veranstaltung auch Wurst verteilt. Und die Leute, die waren so dankbar, dass sie Wurst zum Essen bekommen. Aber sie haben auch nach den Bibeln gefragt. Und eine ältere Frau sagte, die Wurst ist irgendwann einmal gegessen, aber die Bibel, die bleibt ewig. Das Reich Gottes wird gebaut weltweit. Ist eine Gemeinschaft auf Erden, in der Gottes Wille ebenso geschieht wie im Himmel. Damit haben wir auch die Erklärung, dass das Reich Gottes gleichzeitig der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft gehört. Wer auch in welcher Epoche auch immer den Willen Gottes gelebt hat, tut es im Reiche Gottes. Da diese Welt noch weit entfernt ist von allem auf vollkommene Weise, den Willen Gottes zu tun, liegt die Vollendung des Reiches Gottes in der Zukunft. Deswegen sollen wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehen. Auch wir können auch nächste Woche schon anfangen, in den Gleichnissen zu beten, den 10 Gleichnissen, die Jesus gelehrt hat. Jedes Gleichnis hat so einen prägnanten Punkt, wozu das ja eine Aussage, die so wichtig ist. Ob das jetzt der Feigenbaum war oder dein Schatz, der vergraben wurde, oder eine Perle, die ein Kaufmann gefunden hat. Diese Aussagen, wie Jesus lehren uns, auch vom Sämann, vom Senfkorn, vom Weinstock, zeigt uns immer wieder, wie Gottes Reich sich ausbreitet, wie Jesus uns etwas zu sagen hat. Gottes Reich kommt nicht, weder schlagartig noch automatisch. Es muss wachsen, es muss sich durchsetzen. Ja, heute ist Rogate. Rogate heißt beten. Wir können uns öffnen, indem wir nächste Woche, beten in den Gleichnissen vom verlorenen Schaf und Sohn, vom Arbeitern im Weinberg und anvertrauten Pfünden. Die sagen uns, wir sollen gerettet sein aus Eigensucht, Untreue, Schuld. Überlegen wir doch heute, an welchen Stellen unser Zusammenleben mit anderen erschwert, belastet ist durch Versäumnisse, Lieblosigkeit, Unachtsamkeit. Nehmen wir doch Mitmenschen ins Gebet, mit denen wir Schwierigkeiten haben, in mein und dein Gebet und warten auf Gelegenheiten, Chancen für das Reich Gottes. Schließlich erinnern wir uns an die Geschichte von den 10 Jungfrauen, die Speisungen und viele Aufrufe zu Wachsamkeit darauf hin, dass wir beim Überalltäglichen in unserem Beruf, beim Essen und Trinken, das Danken und Loben des Gottes nicht vergessen, dessen Reich mitten unter euch längst angefangen hat. Wenn wir nach dem Vater Unser weiter noch in der Bibel lesen, dann begegnen uns Zeilen in der Bergpredigt, kommen wir zur Abschrift, wo es um das Sorgen geht, um die Angst vor dem Morgen und dem Übermorgen. Jesus macht deutlich, dass wir diese Angst ja nicht haben müssen, weil der himmlische Vater für uns sorgt. Und dann sagt er am Ende des Abschnitts noch einen Satz, wo auch das Reich Gottes erwähnt wird. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Mit diesem kleinen Wort kommt unser eigenes Handeln und Tun ins Spiel. Bei allem, was wir bisher gehört haben, ging es darum, dass Gott handelt oder Jesus, dass er sein Reich verwirklicht in der Zukunft und in der Gegenwart. Jesus hat die Menschheit geheilt und befreit und ihnen das Evangelium verkündet. Damit hat er sein Reich groß gemacht. Aber in diesem Vers in der Bergpredigt steckt eine Aufforderung an uns. Da könnten wir etwas dazu tun, dass sich etwas verändert, nämlich nach diesem Reich Gottes trachten. Was ist das Trachten? In der anderen Übersetzung, die uns etwas vertrauter ist, steht, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird Gott euch mit allem anderen versorgen. Wir können uns also auch für Gottes Reich einsetzen, sozusagen Partei ergreifen und deutlich machen, wir sind dafür, dass es so gemacht wird in unserem Staat, in unserem Land. Und wir sind bei anderen dagegen. Gerade als Menschen, die in einer Demokratie leben, wo Meinungsfreiheit herrscht, sollten wir das als Christen doch so weit wie möglich ausnutzen. Unsere Werte, die wir als Christen haben, im Beispiel der Menschlichkeit, die Hilfe für die Schwachen, Schwächsten und Armen, für die Gerechtigkeit, die sollen wir nicht verstecken, sondern einbringen, wann immer wir es können. Wir sollen auch nicht schweigen, wenn wir erkennen, dass in unserer Umgebung Unrecht geschieht. Setzt euch für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Diese Aufgaben haben wir also als Christen unser ganzes Leben lang. Denn damit können wir einen nicht unwesentlichen Beitrag zu kommen des Reiches Gottes leisten. Das Gebet, dein Reich komme, heißt dann auch, Herr, ich bin bereit, mich für dein Reich einzusetzen und dafür zu kämpfen, dass dieses Reich in unserer Welt immer mehr Raum gewinnt. Christen leben in dieser Welt und sind doch nicht von dieser Welt, denn sie haben das Bürgerrecht des Himmels. Ein russischer Bruder erzählte mal, er kam von der Arbeit nach Hause und kam in den Flur seines mehrstöckigen Hauses und hat gemerkt, dass da jemand erbrochen hat. Und ja, viele Menschen gingen da vorbei und viele haben sich aufgeregt und haben sich über diese Geschichte dann ja nicht lustig gemacht, sondern sie gingen auch vorbei. Nach 10 Minuten kam er mit seiner Frau runter und haben also diese Geschichte beseitigen wollen oder beseitigt. Als die Nachbarn das gesehen haben, haben sie gesagt, ja, ihr seid nicht von dieser Welt, warum macht ihr denn das? Warum macht ihr denn das? Ja, warum macht ihr das? Also, was haben sie an? Weil wir Christen sind. Ja, wir Christen machen viele Dinge oder wir haben den Auftrag von Gott, dass wir anders sind, anders leben und als diese Welt. Und die Welt, die merkt das auch. Ja, sind denn die Menschen, die Jesus nachfolgen, eine ganz andere Menschenart? Mit eigener Sprache, mit eigenen Wohngebieten? Jesus nimmt eine Klarstellung vor. Ich bitte nicht, dass du sie aus dieser Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Wir kommen also nicht auf eine Insel der Seligen als Christen. Was unser Volk, unser Land trifft, trifft auch uns Christen. Aber eine Grenze gibt es doch. Über uns regiert nicht der Böse, sondern wir bleiben in Jesu Hand. Jetzt ist unser Weg klar. Wir folgen Jesus nach, leben nach seinen Verheißungen und Geboten. Wir haben keine eigene Insel, nicht einmal eine eigene Stadt. Geschwiege denn einen christlichen Kontinent für uns. Wenn unser Land von Kriegen, Katastrophen, Mangel und Not getroffen ist, leiden wir als Christen mit. Erst durch die Jesu Wiederkunft wird eine neue Welt entstehen. Aber der dreieinige Gott löst schon jetzt und hier sein Versprechen ein, dass er den Auferstandenen als Auferstanden gegeben hat. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Noch einmal ganz praktisch, nicht von dieser Welt heißt, dass wir mit der himmlischen Welt verbunden sind. In allen Stürmen, in aller Not dürfen wir mit dieser göttlichen Kraft rechnen. Selbst wo wir zeitweise Umwege machen, selbst wo unser Glaubenslicht zu verlöschen droht, hält uns der dreieinige Gott fest. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen, sagt Jesus. Lasst uns täglich im Gebet mit ihm verbunden bleiben. Herr Jesu, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Amen.